D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.
Das Räuspern. Meistens kommt es einfach so. Ein paar Mal am Tag, nicht weiter schlimm. Doch manche Menschen können nicht mehr ohne. Über den vermeintlichen Nutzen und wirklichen Schaden des Räusperns. Was eigentlich unterscheidet den Menschen von einem Roboter? Die Sprache, die Seele oder doch eher die Fähigkeit zu lieben? Darüber denken Philosophen seit vielen Jahren nach. D-Radio Wissen mit einem Hörspiel über die Liebe zwischen einem Menschen und einem Roboter. Menschen, die halbnackt im Wald leben, sich ausschließlich von dem ernähren, was sie jagen und sammeln, die noch nie etwas von Elektrizität gehört haben. Wir reden über unkontaktierte Völker, speziell über die, die im Amazonasgebiet leben.
Das hier, das geht ja noch. Aber letztens habe ich im Zug gesessen und hinter mir jemand, der einmal angefangen, sich nicht mehr einkriegen konnte. Das ging wirklich so. Ich habe ihm dann irgendwann ein Halsbonbon gegeben und dann war endlich Ruhe im Karton. Winterzeit ist halt gleich Erkältungszeit und sibirischer Winter halt noch ein bisschen mehr. Malis Schaum hat die Hochzeit der Räusperwelle zum Anlass genommen, das Räuspern in seinen verschiedenen Formen zu analysieren. Von natürlich überdramatisch bis krankhaft.
Der Schleim hat ja unterschiedliche Konsistenzen.
Damit könnten die Fluglotsen frühestens ab Dienstagabend...
Dann wird der Schleim zäh und klebrig.
Der Anruf bei dem Chefredakteur der Bild-Zeitung war ein schwerer Fehler, der mir leid tut.
Die Arbeitnehmer.
Fernsehmoderatoren, eine Erkältung und ein Christian Wulff, der sich zu unangenehmen Dingen äußern muss. Sie alle haben etwas miteinander gemeinsam. Ein Räuspern, das sich gerne in jede dieser Situationen mal einschleicht. Eine zentrale Rolle spielt dabei etwas, das eher als unappetitlich gilt. Schleim. Im gesunden Normalzustand fällt dieser Schleim in unseren Kehlen nicht weiter auf. Er ist Teil eines Systems, das als Stimmlippen bezeichnet wird. Stimmbänder, Stimmmuskel, Bindegewebe und Schleimhaut.
Im Prinzip kann man sich das ganz laienhaft vorstellen, ist der Schleim auf den Stimmlippen das, was bei der Fahrradkette die Schmiere ist. Weil die beiden Stimmlippen sich ja in der Mitte treffen, wenn wir einen Ton erzeugen, und dann rollen sie sich gegeneinander ab. Und damit diese Abrollbewegung läuft wie geschmiert, brauchen wir den Schleim.
Der Logopäde Theo Strauch kennt die Varianten des Räusperns und seine Ursachen.
Sie räuspern sich, wenn sie entweder tatsächlich Schleim auf den Stimmlippen haben, und das in einem Ausmaß, dass sie es als störend empfinden, dann räuspert man den weg. Oder wenn sie das Gefühl haben, da säße jetzt ein großer Schleimfropfen oder auch sonstige Fremdkörper, dann versuchen sie, den sozusagen wegzuschubsen.
Zu viel Schleim auf den Stimmlippen dank Viren und Bakterien ist die natürlichste Ursache für leichte oder herzhafte Räusperaktion. Aber das zu viel an Schleim kann man auch selber produzieren. Wer zum Beispiel beruflich viel und besonders viel deutlich sprechen muss, der kann sich auch außerhalb von Erkältungszeiten sehr schnell in dieser Räusperecke wiederfinden.
Die Arbeitnehmervertreter wollen dabei... Nein, das geht, glaube ich, nicht mehr.
Vielleicht das passierte Tagesschausprecher Marc Bartor schon genauso wie ZDF-Moderatorin Valerie Haller.
Frühestens ab Dienstagabend. Verzeihung.
Vielleicht hatten Valerie und Marc tatsächlich beide kurz vor den Sendungen noch was gegessen. Und sie hatten neben Krümeln ein bisschen zu viel Schleim im Hals. Vielleicht waren ihre Stimmlippen aber auch einfach überbelastet und verkrampft. In jedem Fall machen beide aber laut Logopäde Theo Strauch genau das Falsche. Sie räuspern sich.
So ein leichtes Räuspern wie sowas ist keine Belastung. Aber wenn ich jetzt so richtig kräftig mich räuspere, dann ist das eine ganz unphysiologische Bewegung für die Stimmlippen. Und dann führt genau die dazu, dass neue Schleimproduktion wieder angeregt wird. Und das ist ein Teufelskreis.
Schleim folgt dann auf Räuspern und Schleim wieder auf Räuspern und Schleim wieder auf
also
Räuspern.
Also Räuspern hat die Intention, sauber zu machen. Wir wollen die Stimmlippen sauber machen. Und viele Menschen sind in dem Irrglauben, dass sie sozusagen erstmal die Stimmlippen freischubsen müssten von Schleim, damit sie nachher einen klaren Ton machen können. Und das ist aber ein Irrtum.
Meine Verantwortung gerne war, ich habe sie für 5 Jahre übernommen und ich möchte nach 5 Jahren eine
Auch Bilanz wer sich zu vorlegen, unangenehmen Dingen äußern muss, der räuspert sich vorher fast intuitiv. Man ist angespannt, der Mund wird trocken, der Schleim zäh und klebrig und er haftet dann mehr als sonst.
Und dann entsteht eine Situation, dass wir den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Nämlich, dass wir mit einer Anspannung den Schleim wegschubsen wollen. Damit dann sozusagen wieder neue Schleimproduktion anregen.
Wer beim heftigen, wiederholten Räuspern allerdings nicht aufpasst, der kann in einen Räusperzwang abrutschen und er merkt es meistens gar nicht.
Die kommen dann aber, weil sie das Gefühl haben, da sitzt was und der Hals-Nasen-Ohrenarzt hat nichts gefunden. Und dann werden sie erst im Rahmen der Behandlung aufmerksam, wie oft sie das tun. Das Räuspern. Oft hat Räuspern auch so einen Charakter von Tick. Wenn ich jetzt einfach mal so zwischendrin beim Sprechen immer mal so, ne, das sind ja nur so ganz kleine Stöße des Kehlkopfs.
Diesen Räuspertick entwickeln manche Menschen auch nach einer Operation. Sie haben das Gefühl, in ihrer Kehle, da sitze etwas, ein Faden oder ein Stück Nadel, und dann wollen sie es wegräuspern.
Man nennt das in der Medizin auch Globusgefühl. Und das ist interessanterweise auch oft bei Menschen, die etwas schlucken müssten, was sie nicht schlucken können oder schlucken wollen. Menschen, die ein Fremdkörpergefühl haben oder so einen Räusperzwang, haben oft so von der psychologischen Seite den Hintergrund, dass es auch etwas gibt, was sie gar nicht sich einverleiben wollen.
Man kann natürlich mit einem Räusperzwang leben, aber man kann ihn auch, wenn man will, überwinden, sagt Logopäde Theo Strauch. Eventuell in Kombination mit einer Psychotherapie. Sonst aber unter anderem mit Entspannungsübungen, mit bewusstem Schlucken statt Räuspern oder zum Beispiel durch Summen.
Dass man mal verabredet, wir machen jetzt mal Töne und egal wie die klingen und wenn die noch so verrotzt und knatterig klingen, sie bleiben im Tönen, nenne ich das. Und dann stellt man ganz oft fest, dass sich der Klang von alleine reguliert.
Also statt, es sei denn, man legt es darauf an. Ganz bewusst. Wenn man gar keine Erkältung hat, keinen Krümel im Hals, keine Überbelastung und nur genauso viel Schleim auf den Stimmlippen wie nötig und trotzdem räuspert man sich.
Ich muss doch sehr bitten. Oder ich warte jetzt hier schon eine ganze Weile. Also wir können dem Räuspern unterschiedliche Bedeutungen geben. Ordnen, Aufmerksamkeit, binden.
Räuspern ist also auch kulturell angeeignet und für dramaturgische Effekte durchaus einsetzbar. Aber Sie sind ja jetzt gewarnt. Bitte nur in kleinen Dosen einsetzen und möglichst flach. Sonst regen Sie da so eine vermehrte Schleimproduktion an, wo man sie wirklich nicht gebrauchen kann.
Mal ist Schaum und der Frosch im Hals an sich keine wirklich dramatische Kiste, aber blöd, wenn er pathologisch wird.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Manchmal wird das Ego einfach zu groß. Wenn die Karrieren von Top-Absolventen ins Stocken geraten, liege das meist an mangelnder Sozialkompetenz. Bei rund 9 von 10 der als High Potentials bezeichneten sei ein Karriereknick in der Regel auf Selbstüberschätzung und die mangelnde Fähigkeit zur Selbstkritik zurückzuführen. Das geht aus einer Umfrage des Beratungsunternehmens Kienbaum hervor. Das hatte Personalverantwortliche in 460 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.
Und der Klimawandel findet doch statt. So lässt sich die Replik des deutschen Klimaforschers Mujib Latif auf die Thesen von RWE-Manager Fritz Fahrenholt zusammenfassen. Dieser hatte Warnungen vor der nahenden Klimakatastrophe in einem Buch als Panikmache bezeichnet. Dazu sagte Latif im Deutschlandradio Kultur, sämtliche Forschungsergebnisse sprechen gegen die Theorien Fahrenholts. Der Klimawandel lasse sich allein schon anhand der Eisschmelze und des Anstiegs des Meeresspiegels beobachten. Latif verteidigte auch den Weltklimarat gegen den Vorwurf Fahrenholts, interessengeleitet zu sein. Der Rat manipuliere nicht die wissenschaftlichen Ergebnisse, sondern fasse sie lediglich für die politischen Entscheidungsträger zusammen und dies in exzellenter Weise.
Unerforschte Gebiete haben die Menschen schon immer fasziniert. Ein neues Beispiel für diese These liefern jetzt Spekulationen der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Auslöser ist die Meldung, dass es russischen Forschern gelungen ist, unter dem Eis des Südpols einen Millionen Jahre alten See anzubohren. Die Wissenschaftler erhoffen sich dort Hinweise auf unbekannte Lebensformen, etwa Bakterien, die an ein Leben in ständiger Kälte und Dunkelheit angepasst sind. RIA Novosti hat eine andere Theorie. Die Agentur schreibt, es es wäre möglich, dass dort die Überreste Adolf Hitlers lagerten. Nach seinem Selbstmord seien sie mit einem geheimen U-Boot in einen noch geheimeren Nazi-Bunker im ewigen Eis gebracht worden. Und zwar, um dort geheimste Klonexperimente durchzuführen, damit seine Gene bewahrt würden. Dass die Theorie vom Geheim-U-Boot bereits widerlegt ist, scheint die Agentur übersehen zu haben.
I'll be back.
Kennen Sie noch, ne? Den Terminator. Science-Fiction-Kult aus den 80er Jahren. Damals dachten wir Zuschauer noch, krass, wer sich sowas ausdenkt, Roboter versus Menschen. In den letzten Jahren und mit den neuesten technischen Entwicklungen scheint es nicht mehr ganz so abwegig, dass in allzu ferner Zukunft nicht mehr nur der Roboterhund in unserer Wohnung staubsaugt. Die Fiktion scheint Realität werden zu können. Bei uns in Die Radio Wissen ist sie das schon. Wir begeben uns gleich gedanklich in eine Zeit, in der Androiden unter uns Menschen leben. Sie sehen menschlich aus, verliebenswert, aber das mit den Gefühlen, das haut nicht so wirklich hin. Hören Sie selbst unser kleines Hörspiel Roboterliebe.
Und? Wie heißt der?
Steve. Ich habe ihn heute Morgen im Café Schönbrunn getroffen. Guten Morgen.
Au. Ah.
Hallo. Ist da jemand?
Ja. Ich bin Sarah, also...
Frau Schmidt. Das heißt, Sie bringen die Post. Ich meine die Blumen.
Ja.
Ich bin Steve. Kommen Sie. Ich helfe Ihnen hoch.
Oh, diese Augen, dieses Lächeln. Er ist der richtige Tier.
Und warum guckst du dann so komisch? Ist er verheiratet?
Nein. Er ist...
Was?
Es war mein Fehler. Also mache ich Ihnen einen Apfelsaft. Verzeihung. Das wird natürlich ein Kaffee.
Danke, das ist nett.
Alle Merker sind nett, Frau Schmidt. So sind wir programmiert.
Bist du wahnsinnig?
Ich bin verliebt.
Sarah, du wirst den Verstand verlieren. Oder er zeigt dich an und du kommst in die Klapse.
Mal sehen, was das gute alte Fireweb so weiß. Merker, Gefühle.
Der Beweis von HiK aus dem Jahr 2045 gilt als Wende in der Androidenforschung. Er zeigt, dass künstliche Intelligenz notwendig nach dem kausalen 0 oder 1, dem Wenn-Dann-Prinzip, funktioniert. Folglich können Androiden keine authentischen Gefühle entwickeln, sondern Gefühle immer nur simulieren.
Der HiK-Beweis lieferte die Erklärung für die millionenfachen Selbstmorde in den 2040er Jahren. Die vorgetäuschten Gefühle der Merkers lösen nach kurzer Zeit tiefe Depressionen beim Menschen aus.
Das von der UN erlassene Anti-Android Love Law, AALL, verbietet Liebesbeziehungen zwischen Menschen und Androiden. Androidenhersteller sind verpflichtet, eine entsprechende Programmierung vorzunehmen.
Aber irgendjemand muss doch... Vielleicht der hier. Tim Newman.
Frau Schmidt, Sie sind sehr schön angezogen. Dann möchten Sie heute hier zu Abend essen?
Nein. Heute läuft so ein Schinken aus den Nullerjahren im Kino. AI, künstliche Intelligenz. Kommst du mit?
Wir können uns nicht duzen, Frau Schmidt. Du bist... Verzeihung, Sie sind ein...
Mensch? Ich bin ein Merker, so wie du. Hier, schau dir mein Ohr an. Da ist mein AIP.
Was? Du hast den Android-Endpoint gefälscht?
Sonst wäre er nicht mit mir ausgegangen.
Oh, Sarah, wieso muss es denn unbedingt Steve sein?
Keine Ahnung, ist eben so.
Du bist wahnsinnig. Liebe und Vertrauen gibt's nur in Freiheit.
Aber Merker sind Computer und die sind programmiert.
Kennst du Tim Newman?
Den Philosophen?
Ja, der hat jahrelang versucht, den Beweis von HiK zu widerlegen. Und vor 2 Monaten hat er sich wegen Depression das Leben genommen.
Hab ich gelesen, aber ich mache es besser als er.
Ich muss dir was sagen.
Du zuerst.
Es ist schön mit dir. Aber ich bin nicht für eine feste Beziehung programmiert.
Ich liebe dich, Steve.
Das tut mir sehr leid. Was hast du gesagt?
Ich hasse dich!
Du liebst mich? Du hasst mich? Du bist ein Mensch.
Ja, Steve. Ich bin ein Mensch.
Du hast mich belogen.
Es tut mir leid.
Dann bin ich jetzt wütend.
Du? Und wütend? Du nimmst dich doch selbst nicht ernst, oder?
Wenn du mich auslachst, werde ich noch wütender.
Wütend? Das ist wütend, Steve.
Du bist verrückt.
Das hier. Und das hier.
Du musst in eine Blume. Ich meine in eine Klinik. Ich zeig dich an.
Schau mir in die Augen, Steve. Liebe ist verrückt. Was fühlst du jetzt?
Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie durcheinander.
Hier ist das Café Schönbrunn. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
Steve? Bist du gar nicht da? Steve? Ich hoffe, du hörst das hier. Die Polizei hat mich in die Psychiatrie gebracht. Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Ich wollte dir beweisen, dass du echte Gefühle hast.
Gefühle? Du hast mein Vertrauen missbraucht.
Verstehst du?
Du wolltest mich umprogrammieren.
Wenn du jetzt fühlst, dass ich dein Vertrauen missbraucht habe, dann heißt das, dass du vertrauen kannst. Ach, Scheiße. Vielleicht bin ich doch verrückt. Aber mein Herz sagt mir so sehr, dass du anders bist als die anderen. Scheiße.
Sarah, Sarah.
Steve.
Ich hol dich da raus, Sarah. Ich liebe dich.
Roboterliebe. Unser D-Radio-Wissen-Hörspiel Mensch liebt Roboter. Andersrum haut's nicht so richtig hin, aber Hoffnung gibt es doch am Ende.
D-Radio-Wissen. D-Radio-Wissen. Netzreporter.
Faceblock statt Facebook. Darauf haben Millionen von Vätern gewartet. Social Networks gibt es jetzt auch für Lego. Zielgruppe Erwachsene. Auf mockpages.com, brickle.me oder dem neuen offiziellen Lego-Forum webrick.com kann man Fotos seiner Lego-Kreationen posten, bewerten, kommentieren, Konstruktionstipps austauschen und Bastelgruppen gründen. Endlich! Neben den erwartbaren riesigen See- und Star Wars-Schlachten, nachgebauten Eiffeltürmen und chinesischen Mauern finden sich auch einige eher abseitige Perlen des Modellbaus. Eine Lego-Kreuzigungsszene zum Beispiel. Voll ausgestattet mit Pilatus, Jüngern, römischen Soldaten und einem Jesus, der mit rotem Filzstift Geißlungsspuren auf den Oberkörper gemalt bekommen hat. Die kniende Maria nebenan, im schwarzen Umhang, hat übrigens verdächtige Ähnlichkeit mit Darth Vader. Andere User bauen mir nichts, dir nichts, den Angriff auf Pearl Harbor, Dali-Gemälde, die Schlacht um Stalingrad oder Folgen der US-Serie Mad Men nach. Oder eben Konzentrationslager. Komplett mit Krematorium und Gaskammer. Wenn der polnische Künstler Zbigniew Libera 1996 mit seinem Auschwitz-Lego-Pack noch heftigste Diskussionen auslöste, erntet der anonyme Lego-Bastler auf webrick.com in den Kommentaren der Fans allerdings eher anerkennendes Schulterklopfen. Nach dem Motto, toll, wie hast du das denn mit dem Stacheldraht hingekriegt? Tja, auch im digitalen Raum sind die Abgründe vielfältig. Dass Lego durchaus nicht nur was für Kinder ist, fördert die dänische Firma ganz bewusst. Die offizielle Produktlinie Lego Serious Play verwendet Lego-Bausätze als kreativitätsförderndes Brainstorming-Instrument in Managerseminaren. Und damit zurück ins Netz.
Der Stamm der Mashko-Piro-Indianer ist ein sogenanntes unkontaktiertes Volk im Amazonasgebiet. Zufällig hat ein spanischer Fotograf sie bei einer Expedition gesehen am anderen Ufer eines Flusses. Er hat sie fotografiert und damit die bislang detailliertesten Fotos der Mashcopico-Indianer gemacht. Man sieht sie da mit Lendenschurz, bekleidet, auf einem Baumstamm sitzend, Alte und Junge mit einem Blick irgendwo zwischen Ablehnung und Neugierde. Wenige Tage später hat man dann einen peruanischen Ureinwohner namens Chaco tot aufgefunden, durchbohrt von Pfeilen. Er hatte den Fotografen bei seiner Expedition begleitet. Der Indianerstamm scheint seine Ruhe zu wollen. Der aktuelle Fall zeigt, der Kontakt mit unkontaktierten Völkern kann für beide Seiten gefährlich sein. Und wie die Außenwelt damit umgeht, darüber möchte ich jetzt mit Julio Segador sprechen, dem Südamerika-Korrespondenten der ARD. Herr Segador, man sagt, weltweit gibt es ungefähr noch 100 unkontaktierte Völker, die meisten davon in Südamerika, in Ihrem Berichtsgebiet. Wo leben sie da?
Sie leben hauptsächlich im brasilianischen Amazonasgebiet. Sie leben aber auch in Peru, in Ecuador, auch im Norden Argentiniens, im Chaco. Man schätzt, dass es etwa 60 bis 80 kleine Stämme sind und viele von diesen Stämmen in der Tat völlig unkontaktiert, sodass es natürlich schwer ist, hier auch genau einen Überblick zu geben.
Ich stelle mir vor, gerade das Amazonasgebiet ist ja riesig. Wie werden diese Völker denn dann entdeckt? Immer per Zufall, so wie jetzt auch im Fall dieses Fotografen?
Es ist Zufall, aber es gibt natürlich auch Behörden, die sich um diese unkontaktierten Völker auch kümmern. Die haben natürlich schon Informationen, wo welche sein könnten. Aber Sie haben recht, es ist ein riesiges Gebiet, der Amazonas oder das Amazonasgebiet, 6,7 Millionen Quadratkilometer, also etwa 20 Mal so groß wie Deutschland, eine riesige Strecke, auch 12 bis 14 Mal hintereinander die Strecke von München nach Hamburg. Also es sind immense Dimensionen und es ist nicht einfach, hier natürlich dann diese unkontaktierten Völker herauszufiltern.
Es heißt, die isoliert lebenden Völker sind in hohem Maße bedroht. Was sind denn die größten Bedrohungen für unkontaktierte Völker?
Die größten Bedrohungen sind Krankheiten, aber natürlich auch die wirtschaftlichen Interessen. Das Amazonasgebiet in Brasilien, in Peru ist sehr, sehr reich an Rohstoffen. Und da gibt es natürlich eine ständige Bedrohung, etwa durch Holzfäller. Es gibt ja sehr viele Edelholzarten, durch Goldsucher, vor allem in Peru. Peru ist sehr reich an Gold und Silber und das nutzen sehr, sehr viele illegale Goldsucher auch aus. Aber natürlich dann auch Öl. Es ist ja wichtig, gerade für ein Volk wie Brasilien, dass boomt, 190 Millionen Menschen, die müssen natürlich auch versorgt werden mit Energie. Und da gibt es immer wieder auch die Bestrebungen der Regierung, im Amazonasgebiet nach Öl zu bohren. Und dann würde ich auch sagen, auch durch die Ethnologen, über die wir ja viele Informationen auch zu diesen unkontaktierten Völkern haben, auch sie stellen in gewisser Weise eine Bedrohung dar, weil sie natürlich den Kontakt zu diesen unkontaktierten Völkern auch herstellen. Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
Wie gehen denn die Regierungen, die brasilianische, die peruanische, mit den Völkern um? Sie haben gerade gesagt, manchmal suchen sie dort selber nach Öl, versuchen sie aber auch den Kontakt zu unterbinden auf der anderen Seite?
Ich würde sagen beides. Also wenn wir beispielsweise das Beispiel Brasilien nehmen, dort ist das ganz klar, es gibt eine Behörde, die sich um diese unkontaktierten Völker und auch um andere Indio-Stämme, um indigene Stämme kümmert. FUNAI nennt sich diese Behörde. Die hat natürlich schon auch das Ziel, dass es möglichst wenig Kontakt gibt. Aber die wirtschaftlichen Interessen sind nun mal da. Das heißt, da sieht man ganz klar, wo der Gegensatz ist. Zum einen die wirtschaftlichen Interessen, zum anderen gibt es sicherlich auch Behörden, die sich darum kümmern, dass diese Völker wirklich sich überlassen bleiben. Aber es ist ein sehr, sehr großer Spagat, der hier bewältigt werden muss.
Sie haben schon die FUNAI angesprochen, zum Beispiel die Behörde zum Schutz der indigenen Völker, die es in Brasilien gibt. Wie arbeiten solche Behörden denn? Wie versuchen die Völker zu schützen?
Also sie versuchen die Völker zu schützen, indem sie zum einen natürlich die Bevölkerung informieren, warum es gefährlich ist, mit solchen Stämmen auch in Verbindung zu treten. Ich habe vorhin schon mal das Stichwort Krankheiten angedeutet. Es war in der Vergangenheit immer so, wenn es Kontakt gab, sind große Teile dieser Stämme auch gestorben an ganz normalen Krankheiten wie Masern, wie Mumps, die uns wenig anhaben können, aber die natürlich, weil diese Völker keine Antikörper haben, dann sehr gefährlich sind für die Stämme. Also die FUNAI informiert. Allerdings muss man sagen, fehlt es am Personal, ganz klar, um dieses riesige Gebiet, was wir eingangs geschildert haben, auch ausreichend kontrollieren zu können. Also die FUNAI kann im Grunde kaum verhindern, dass Holzfäller und Goldsucher in die Wälder vordringen und dort auch gegen die Völker vorgehen. Und die Rechtslage, das kommt noch dazu, ist zwar relativ klar. Es gibt in der brasilianischen Verfassung den Passus, dass diese Völker sich auch überlassen bleiben sollen. wollen, aber es ist sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Man kommt in dieses unwegsame Gebiet kaum voran und die Justiz ist gerade in diesen Regionen ja nicht besonders gut aufgestellt, funktioniert da nicht besonders. Also es wird kaum jemand wegen Verbrechen gegen Indios belangt und meist scheitern die entsprechenden Untersuchungen sehr frühzeitig auch ergebnislos.
Wie steht's denn mit der Bevölkerung in Südamerika? Gibt es da ein Bewusstsein gegenüber diesen unkontaktierten Völkern?
Also ehrlich gesagt kaum. Über Indio-Fragen wird in der brasilianischen Gesellschaft eigentlich kaum berichtet und diskutiert. Sie sind eigentlich kein Thema. Sicher, Sie haben es ja anfangs angedeutet, es gibt immer wieder diese, ja, schon sehr spektakulären Bilder von Flugzeugen aufgenommen, wenn dann diese Mitglieder der Stämme relativ entgeistert nach oben schauen, weil dieses Flugzeug über sie fliegt. Die Bilder erregen dann schon immer die Aufmerksamkeit, auch in Brasilien. Aber eigentlich bleibt die Frage ansonsten unberücksichtigt. Und gerade was ich ja schon auch vorhin auch gesagt habe mit diesem Wasserkraftwerk Belo Monte, das zeigt, die Bevölkerung ist eher interessiert, dass sie gut versorgt wird an Energie und nimmt dann auch in Kauf. Das Bewusstsein bei den Menschen ist nicht besonders groß.
Vielen Dank, Julio Segador in Buenos Aires, der ARD-Korrespondent für Südamerika. Wir haben über unkontaktierte Völker gesprochen, unser Tagesthema in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Kompakt.